Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl. Wir sind
Martina Lackner
und Nils Schmidt. Was erwartet Sie in dieser und den kommenden Folgen?
Mit unserer Podcast-Reihe möchten wir das Demokratieverständnis stärken, Demokratieverdrossenheit abbauen und Werbung für die Staatsform machen, die wir für die einzig zukunftsfähige halten, dass sie alle Menschen berücksichtigt und nicht nur die Lauten, Starken, Radikalen oder Reichen.
Dazu haben wir Gäste aus der Wirtschaft, der Wissenschaft, von Organisationen und Verbänden, aber auch aus der Politik eingeladen, sich mit uns über Demokratie, Demokratiemüdigkeit, ihr Verständnis von Demokratie und anderen Staatsformen zu unterhalten. Doch bevor wir anfangen, ein paar Worte zu uns. Martina Lackner ist Psychologin, Autorin und Consultant. Ihr Fokus liegt darauf, Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft dabei zu unterstützen, ihre Eigenmacht zu stärken, machtvolle Netzwerke aufzubauen und ihre Position durch gezielte PR- und Kommunikationsstrategien sichtbar zu machen. Ihr Ziel ist es, auf gesunde Art und Weise Menschen zu Macht und Erfolg zu verhelfen.
Nils Schmidt ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Vorstandsmitglied des 1918 gegründeten Berufsverbandes DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte und überzeugter Europäer und Demokrat. Demokratieverdrossenheit und die daraus resultierende Diktatur hat dazu geführt, dass der Vorgängerverband des DFK während der Herrschaft der Nationalsozialisten zwangsaufgelöst wurde. Das darf nie wieder geschehen.
Ich freue mich heute, dass wir den Oberbürgermeister der Stadt Essen, Herrn Thomas Kufen, bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Ja, von meiner Seite auch. Grüß Gott, Herr Kufen.
Grüß Gott.
Herr Kufen, was hat Sie damals motiviert, in die Kommunalpolitik zu gehen?
Ja, es gab gar nicht das eine Motiv. Ich war schon in der Schulzeit sehr politisch interessiert, war dann auch Klassensprecher, Schülersprecher und hatte damals so ein bisschen die Vorstellung, wenn ich mich politisch engagiere, wenn ich Mitglied einer Partei werde, und für mich kam natürlich auch nur Jungunion und CDU in Frage, dann bin ich ein bisschen besser informiert als andere und kann vielleicht auch mit meinen Lehrern noch besser diskutieren. Die Wahrheit ist, Mitgliedschaft in einer Partei führt nicht automatisch dazu, dass man besser informiert ist. Selbst mir als Oberbürgermeister geht es ja gelegentlich so, dass ich manche Sachen, die die Stadtverwaltung macht, aus der Zeitung erfahre. Das ist eben so.
Haben Sie die Entscheidung mal bereut?
Nein, zu keinem Zeitpunkt. Es ist für mich auch eine gute Möglichkeit, der Gesellschaft was zurückzugeben, sich für andere einzusetzen. Und habe darüber sehr viele tolle Menschen kennengelernt, viele Begegnungen, die mich aber auch persönlich prägen und auch bereichern.
Jetzt hört man ja viel in der Presse, dass gerade Bürgermeister oftmals so in der Schusslinie sind, wenn irgendwie die Unzufriedenheit der Bevölkerung ist, dass man dort ja schon sehr massiv auf die Person einwirkt. Haben Sie das auch schon erfahren?
Ich persönlich nicht. Natürlich gibt es auch Kritik an meiner Arbeit. Damit kann ich übrigens gut umgehen, wenn sie sachlich vorgetragen wird. Aber ich weiß natürlich auch, das, was bei Social Media sich abspielt, verletzt viele Regeln des Anstands miteinander gelegentlich. Aber ich kenne Kolleginnen und Kollegen über den Deutschen Städtetag, die wirklich auch persönliche Anfeindungen bis hin Eingriff in die Privatsphäre, Demonstrationen vor dem eigenen Haus, Kinder, Familienangehörige sind angegangen worden, Bedrohungsszenarien. Und bin dankbar, dass ich das bisher nicht erleben musste. Aber das ist ein Stück weit natürlich in der Kommunalpolitik, die funktioniert nur, wenn du nah bei den Menschen bist. Und ich werde ganz oft gefragt, haben Sie Bodyguard? Nein, ich habe natürlich keinen Bodyguard. Ich glaube auch gar nicht, dass ich mit Personenschützer das Amt so ausüben könnte, wie ich das gerne ausüben will, nämlich auch sehr nahbar zu sein. Und ich hoffe, dass mir das erhalten bleibt.
Heißt das, dass Sie was anders machen als Ihre Kollegen, die so angegriffen werden?
Also ich glaube erstmal, das Ruhrgebiet ist anders.
Okay.
Natürlich gibt es bei uns auch die Polarisierung, auch die gesellschaftlichen Fliehkräfte merken wir. Aber ich nehme schon wahr, dass in den neuen Bundesländern die Diskussion, die politische Debattenkultur, das Miteinander etwas anderes ist. Und da gibt es nicht wenige, die sagen, die Entwicklung wird hier in einigen Jahren auch noch eintreten. Ich arbeite mit meiner Kraft, mit der Stadtverwaltung, mit der Politik hier dafür, dass wir solche Situationen nicht bekommen.
Jetzt gelten Kommunen als Herz der Demokratie. Wie spüren Sie das im Alltag?
Also das unterstreiche ich erstmal. Mhm. Ich habe schon mal in anderen Zusammenhängen gesagt, es gab mal einen Verteidigungsminister, der hat gesagt, die Freiheit Deutschlands wird am Hindukusch verteidigt. Mhm. Ich kann da noch eins draufsetzen, die Demokratie in Deutschland wird in den Rathäusern verteidigt. Das will ich auch begründen, denn die Bürgerinnen und Bürger erfahren den Staat ja in erster Linie in der Stadt, in der sie leben, in dem Umfeld.
Das stimmt.
Und wenn sie den Eindruck haben, das funktioniert nicht, wenn ich einen Reisepass brauche, kriege ich den nicht so schnell verlängert, wie ich es gerne hätte. Und jeder weiß ja, so ein Reisepass, der läuft immer überraschend unerwartet ab. Und dann ist das gleich der Gradmesser. Jeder Schlagloch wird dann gleich zum Gradmesser, ob unsere Stadt funktioniert. Mhm. Und das merke ich schon, das hat vielleicht auch zugenommen in den vergangenen Jahren, die Erwartungshaltung an Politik, auch an Kommunalpolitik ist gewaltig. Das Vertrauen in Politik ist sehr, sehr gering. Und ich treffe übrigens auch immer mehr Menschen, die irgendwie ganz komische Allmachtsfantasien haben, was der Oberbürgermeister mal eben alles tun könnte. Per Knopfdruck den Krieg beenden in der Ukraine oder die Klimakrise beenden, Menschen anzuhalten, sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten, mal eben per Knopfdruck. Also die Erwartungshaltung ist da gewaltig. Und wenn die Erwartung so groß ist, sind auch schnell die Enttäuschungen so groß. Mhm. Und das merke ich natürlich. Da gibt es auch Abnutzungserscheinungen. Und es gibt auch in Deutschland ein großes Misstrauen, habe ich den Eindruck, gegen alle, die die Verantwortung übernehmen. Und da müssen wir ja gegen anarbeiten, weil unsere Demokratie ist nur so stark, wie wir auch Demokratinnen und Demokraten haben, die sich auch engagieren fürs Gemeinwesen. Wenn alle auf der Couch sitzen, wird es nicht funktionieren. Mhm. Und wenn wir alle die verächtlich machen, die sich engagieren in Parteien, in der Politik, dann wird dieser Staat auch nicht funktionieren. Deshalb sage ich immer, ja, mies machen ist leicht, besser machen ist schon schwieriger und selber besser machen ist die Königsdisziplin. Mhm. Also wem das ganze Personal nicht passt, soll selber kandidieren.
Das klingt ja eigentlich nach einem Erfolgsrezept, was Sie da beschreiben. Und ich habe auch den Eindruck, so wie Sie das erzählen, Sie haben auch Spaß an Politik. Was denken Sie, ist Ihr persönliches Erfolgsrezept? Sie haben von den hohen Erwartungen gesprochen. Wie gehen Sie damit um, dass die Bürger, man hat so das Gefühl, als ob die weniger frustriert werden in Essen? Ach, das weiß ich gar nicht. Was ist Ihr Rezept? So wie Sie es beschreiben, scheinen Sie ein Erfolgsrezept zu haben.
Ob Politik Spaß macht, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Ich kann für mich sagen als Oberbürgermeister, ich gehe gern zur Arbeit. Und ich glaube, wenn man das sagen kann, dann hat man schon die halbe Miete. Ich gehe dann auch gern zur Arbeit, wenn der Tag nicht gut wird, weil man weiß ja, welche Entscheidungen anstehen, welche Sitzungen auf der Tagesordnung, welche Sitzungen terminiert sind, was auf der Tagesordnung steht. Das ist ja in einer Stadt wie Essen, wo wir die Probleme nicht mit Geld lösen können, weil wir kein Geld haben, eben auch immer eine große Herausforderung und ganz oft eben auch ja, das Verhandeln von Prioritäten, weil wir nicht alles gleichzeitig machen können. Und ich glaube schon, dass man einen Großteil Optimismus mitbringen muss, um wirklich dann in diesem Amt auch gut bestehen zu können. Und auch, ja, auch an das Gute in den Menschen glauben. Das hilft auch.
Jetzt ist ja gerade Wahlkampf oder der Wahlkampf beginnt, die ersten Plakate hängen und viele der Slogans gehen ja schon allein vom Lesen sehr in den Populismus über. Wie gehen Sie oder wie geht die Stadt Essen mit diesem zunehmenden Populismus und der gesellschaftlichen Spaltung um?
Also Plakate müssen erstmal plakativ sein, sonst ist es kein Plakat. Insofern habe ich auch kein Problem mit Zuspitzung. Habe eher ein Problem, wenn ich auf Plakaten jetzt Sachverhalte lese, die ja, ganz offensichtlich weder in der Kommunalpolitik gelöst werden können, noch sonst in der Bundespolitik mal eben. Mhm. Also das ist dann schon sehr einfach gestrickt und ich hoffe, da fällt auch keiner drauf rein. Aber ich erlebe natürlich schon eine große Unsicherheit. Erstmal, unsere Zeit ist grundsätzlich geprägt durch große Unsicherheit, weil die Möglichkeiten, die Auswahlmöglichkeiten verunsichern viele Menschen. Mhm. Social Media führen zu einem weiteren Aspekt, also unmittelbar dabei zu sein, im Live-Modus, bei allen Katastrophen dieser Welt, Kriege, Naturkatastrophen, Unglücke, auch das prasselt ja auf einen ein. Das hat ja vorher Tage, Wochen oder Monate gedauert, bis einen das erreicht hat. Und das ist heute im Live-Modus. Ja, dazu kommt eine nicht gute wirtschaftliche Perspektive. 3 Jahre Rezession, kaum Wachstum, machen natürlich auch was mit den Menschen. Denn wenn man selber nicht weiß, wie es wirtschaftlich für einen weitergeht, ob der Arbeitsplatz sicher ist, ja, dann ist man auch nicht offener für andere und für andere Themen. Und natürlich das Thema, ungelöste Thema der irregulären Migration, das ja nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa ein Thema ist, wo es eine große Erwartungshaltung jetzt auch an die neue Bundesregierung gibt, dort auch entsprechend zu liefern, in der Wirtschaftspolitik, mhm, wie auch in der Migrationspolitik. Und ich fürchte, wenn da nicht auch gute Lösungen präsentiert werden, aus der Mitte der Gesellschaft, die auch dazu führt, dass wir als Gesellschaft beieinander bleiben, dann betreiben wir da genau das Spiel der Populisten und der Extreme. Und wenn ich mir anschaue, wie die jungen Menschen gewählt haben bei der letzten Bundestagswahl, kann man zusammenaddieren. Dann kommt man auf über 50% von jungen Menschen, die entweder die AfD, die Linke oder BSW gewählt haben. Und wenn die sich durchsetzen, dann ist das ein anderes Land. Dann ist das ein anderes Deutschland. Dann ist es auch ein anderes Europa und dann werden wir weder den Wohlstand halten können, noch weiter, wie ich glaube, in Wohlstand und Frieden leben können. Mhm. Also es ist eine ernste Zeit. Und trotzdem sagt man im Ruhrgebiet, Bange machen gilt nicht. Und es gibt einen schönen Spruch, der heißt, einer muss ja. Insofern, das bin ich dann an der Stelle.
Machen Sie sich denn gerade konkret Sorgen um die Demokratie?
Oh ja, weil wir doch in einer Zeit leben, wo alles hinterfragt wird und nicht selbstverständlich ist und alles immer auch jeden Tag neu verteidigt werden muss. Mhm. Dieses große Thema Frieden. Ich bin aufgewachsen, das war wie selbstverständlich. Und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs habe ich gedacht, wir werden sowas in Europa nicht mehr erleben. Ost und West ist überwunden. Und wir haben jetzt wieder Situationen, Überfall Russlands auf die Ukraine mit sehr hybriden Bedrohungsszenarien und Angriffen, auch von Russland auf uns. Und wenn man die Medien in Polen verfolgt, wird ganz offen spekuliert, dass man davon ausgehen muss, in den nächsten Jahren, dass es auch einen russischen Angriff auf ein NATO-Land gibt. Und dann sind wir in der Verantwortung. Und das ist etwas, womit wir uns auch als Kommune auseinandersetzen und darauf vorbereiten. Als Oberbürgermeister habe ich meinen Verwaltungsvorstand Anfang des Jahres zu einer Krisenstabsübung verpflichtet. Wir haben das durchgespielt. Was heißt das denn für uns eigentlich? Und wer hat welche Rolle? Und was machen wir denn bei einem Blackout, bei einem Hackerangriff? Was machen wir, wenn es einen Angriff auf ein NATO-Land gibt und Alliierte und NATO-Truppen durch Essen durchfahren, um an die Front zu kommen? Und wie organisieren wir das? Das ist schon so, dass ich sagen muss, das sind alles Themen, hätte ich mir doch im Traum nicht ausmalen können, dass ich mich Jahrgang 1973 damit noch mal auseinandersetzen muss. Der Vorgeschmack war übrigens schon zu Beginn meiner Amtszeit vor 10 Jahren, muss ganz ehrlich sagen, Besprechung über den Weihnachtsmarkt, welche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Da habe ich mir gedacht, ich bin nicht ein Oberbürgermeister, sondern komme mir vor wie ein Verteidigungsminister. Welche ja, Terrorsperren wir auf. Aber das ist mittlerweile gang und gäbe und Normalität, leider. Und es ist aber nicht so, dass es irgendwie weniger geworden ist, sondern eher mehr. Und wir wollen die Bürgerinnen und Bürger auch nicht in Angst versetzen. Aber die Bürgerinnen und Bürger sollen schon wissen, dass wir alle Szenarien durchspielen. Ja, und besser, wir sind gut vorbereitet. Aber jeder muss auch einen Beitrag leisten. Also ausreichend Wasser zu haben, auch Nahrung. Mhm. zu Hause zu haben, ist nicht eine Sache, die man sich erst neuerdings ausgedacht hat. Die galt übrigens schon immer. Hm. Und deshalb ist es wichtig, auch daran zu erinnern.
Das heißt, Sie arbeiten an Krisenplänen?
Ja, ganz konkret. Mhm. Allein schon wissen wir, wir haben einen großen Stab im Bereich der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr, die wichtige Dienste ausüben, genauso wie die Hilfsorganisationen. Aber viele sind in Doppelverpflichtungen. Die sind vormittags bei der Berufsfeuerwehr und abends sind sie bei den Johannitern oder bei den Maltesern. Und die kann man alle schon abziehen. Die können nur einen Dienst machen. Und wir wissen auch, wenn es wirklich zu einer Konfliktsituation kommt, zu einer Krisensituation kommt, egal welches Szenario, ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nicht zum Dienst erscheinen, weil sie sich um ihre Kinder kümmern, weil sie Angst haben, weil sie sich um ihre Angehörigen kümmern müssen, um ihre pflegebedürftigen Eltern, weil die S-Bahn nicht fährt vielleicht, dann kommen sie aus Dülmen gar nicht zum Dienst. Und auf der anderen Seite habe ich dann vielleicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen im Rechnungsprüfungsamt. Also die Tätigkeit kann man vielleicht auch noch nach der Krise gut erfüllen. Die brauche ich vielleicht eher an unseren Brunnen, die wir jetzt wieder fit gemacht haben, um die Wasserversorgung in Essen aufrechtzuerhalten. Also alles keine schönen Themen, aber ich glaube, es ist besser, wir bereiten uns darauf vor.
Darf ich fragen, binden Sie auch die Bürger von Essen ein?
Sind ja, ohne die Bürgerinnen und Bürger wird es gar nicht funktionieren. Und vor allen Dingen ist auch die klare Ansage, wir können auch im Ernstfall, in der Krisensituation gar nicht 600.000 Menschen versorgen. Denn diejenigen, die es selber können, finanziell, intellektuell, weil sie Fähigkeiten und Möglichkeiten haben, die müssen es auch erstmal selber machen. Mhm. Damit wir uns wirklich dann um die kümmern können, die eben diese Fähigkeiten nicht haben, die in Pflegeheimen sind, die nicht die materiellen Voraussetzungen haben. Und da müssen wir klare Prioritäten setzen. Wir werden am Ende nicht alle mit der Tütensuppe ausstatten können.
Wie gehen Sie mit Demokratieangriffen aus dem Inneren vor, jetzt als Bürgermeister, sprich mit Parteien, die das zwar nicht nach außen so zeigen, aber doch vorhaben, halt nicht unbedingt diese Demokratie zu schützen?
Ja gut, die Anfeindung gibt es ja. Das ist die Wortwahl und das nehme ich vor allen Dingen natürlich auch bei der AfD war, dass dort auch Grenzen immer weiter verschoben werden. Das fing mit Altparteien an. Das klang dann irgendwie wie Altpapier und Altglas. Und das geht hin, bis dass man erst verschämt über Remigration gesprochen hat und heute das plakatiert. Ja, und bis hin zu einer ganz komischen Täter-Opfer-Umkehr bei dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Aus NATO aussteigen zu wollen, unsere Friedensdividende, die Europäische Union, beenden zu wollen und irgendwas an die Stelle zu setzen. Ja, und natürlich auch immer wieder so ein Narrativ, dass man in Deutschland irgendwas nicht sagen dürfe oder sagen könne. Also ich bin stolz darauf, in einem Land leben zu können, wo ich alles sagen kann, bis auf bestimmte Dinge, ja, aufgrund unserer Geschichte, die wir uns verbitten, die vielleicht in den USA man aussprechen darf, weil sie einen anderen Begriff von Freiheit der öffentlichen Rede haben, bei uns aber nicht. Holocaust-Leugnung ist bei uns eine Straftat. Mhm. Ich finde auch zu Recht.
Auf jeden Fall. Sie sind jetzt ja auch schon, hatten Sie ja gesagt, schon ein paar Jahre als Oberbürgermeister in Essen tätig. Hat sich Ihre Rolle als Oberbürgermeister in der Zeit schon verändert, auch aufgrund von Social Media oder der Öffentlichkeit, Druck ist oder sonst irgendwie, hat sich die Rolle in der Zeit verändert?
Also Kommunikation hat sich verändert.
Okay.
Und Kommunalpolitik oder Politik ist auf Kommunikation ausgelegt. Wir müssen die Bürger darauf hinweisen, dass demnächst die Straße gesperrt ist, weil wir Kanalbauarbeiten machen oder dass wir einen Ruhetag haben, weil wir Personalversammlungen haben und deshalb der Pass nicht abgeholt werden kann. Oder eben, wenn bestimmte Situationen sind, Stromausfall, woran es liegt. Oder wenn wir feststellen, es gibt eine Rauchentwicklung im Stadtteil, dass wir die Bürgerinnen und Bürger informieren, dass sie die Fenster geschlossen halten. Oder. Also Kommunikation auch zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Ja, stellen aber fest, sich allein auf die Lokalzeitung zu verlassen, funktioniert nicht mehr. Die Auflagen sind rückläufig, stark rückläufig. was an die Stelle tritt, sind Online-Ausgaben, digitale Ausgaben von Medien. Die sind aber sehr klickgetrieben. Und was wird geklickt? Es ist vor allen Dingen der Blaulichtreport der Polizei. Es ist eben nicht so, dass Informationen, die für die Bürgerinnen und Bürger aus meiner Sicht auch wichtig sind, dann dort Raum finden. Ich sage mal ein ganz konkretes Beispiel. Die Brustkrebsgruppe, die sich einmal im Monat trifft und jetzt einen neuen Veranstaltungsort sich überlegt hat, weil sie dort vielleicht etwas barrierefrei. Wo kommuniziert das die? Wo kommunizieren die das? Mhm. Dass man sich dort trifft und dass man dort hinkommen kann und dass es kostenlos ist. Und ja, die Frau, die betroffen ist, kriegt das gar nicht mit. Früher gab es diese Spalten immer in der Tageszeitung. Die sind verschwunden. Und die Selbsthilfegruppe für an Brustkrebs erkrankte Frauen, die werden keine Anzeige schalten. Und das geht einfach verloren. Mhm. Wir erleben es übrigens auch bei unserer Volkshochschule, immer da, wenn Kurse auch in den Medien auch publik gemacht werden, sind die Kurse voller. Und da, wo eben wir nur selber kommunizieren, haben wir nicht so viel Zuspruch. Das heißt aber auch, wir müssen unsere Kommunikation ausbauen. Wir haben ein Stadtmagazin aufgelegt, wir haben ein redaktionelles Amtsblatt, was insbesondere auch in den Senioreneinrichtungen auslegt, mit Informationen rund um das Tun der Stadtverwaltung. Wir sind bei Twitter, wir sind bei TikTok, wir sind bei Facebook, wir sind bei Instagram, versuchen zu kommunizieren und versuchen ein Stück weit dieses Vakuum zu schließen. Und da kann man eben sehen, das machen wir nicht, weil wir irgendwie nur unsere Arbeit verbreitern wollen, sondern es gibt ja Studien in den USA, da wo es kein Lokalfernsehen, keine Lokalzeitung oder kein Radio mehr gibt, da nimmt Korruption zu und die Wahlbeteiligung nimmt ab. Mhm. Und das ist nicht das, wie wir Demokratie organisieren. Wir brauchen auch Kontrolle durch die Medien und wir brauchen vor allen Dingen auch einen Meinungsstreit, einen Wettbewerb. Und wenn das alles nicht stattfindet, dann haben wir als Demokratie, so wie wir es organisiert haben, ein Problem. Und dann werden wir in einem anderen Land demnächst leben. Und das ist kein besseres, sondern es ist dann weniger. Und dann ist auch schnell bei dieser Unübersichtlichkeit der Ruf nach dem starken Mann, nach der starken Frau, sehr, sehr schnell. Und auf die Situation hatten wir schon. Mhm. Mit keinem guten Ausgang. Für uns nicht und für die ganze Welt nicht.
Das stimmt. Jetzt hatten Sie gesagt, dass ja gerade bei der letzten Bundestagswahl gerade die jüngeren Leute entweder rechts gewählt haben oder sehr stark links. In der letzten Bundestagswahl, glaube ich, war es noch so, dass viele Jüngere eher im gemäßigten Linken, also halt viel bei den Grünen, ihre Stimme abgegeben haben. Was tun Sie, um gerade die jüngeren Leute zu erreichen, um den jüngeren Leuten auch zu sagen, wie wichtig die Demokratie ist, wie wichtig es ist, dass man zur Wahl geht? Was machen Sie dort?
Also erstmal, ich als Oberbürgermeister versuche natürlich auch da einen Wert drauf zu legen, was die Kommunikation angeht. Also seitdem ich Oberbürgermeister bin, bin ich sehr fordernd gegenüber meiner Stadtverwaltung, dass Briefe, die an mich gerichtet sind, auch wirklich beantwortet werden. Mhm. Und zwar entweder von mir oder von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und insbesondere dann, wenn wir Kinder und Jugendliche schreiben. Und das darf nicht 6 Wochen dauern, sondern das muss dann relativ schnell passieren. Denn gerade da, wo Kinder und Jugendliche sich engagieren, muss die Wirkung auch da sein. Und wenn es irgendeine Forderung ist, auf die wir nicht eingehen können, was wir nicht erfüllen können, dann müssen wir das auch erklären. Ich bin sehr, sehr viel in Schulklassen unterwegs und diskutiere mit Kindern und Jugendlichen. Ich mache mir große Gedanken auch über das Thema Ehrenamt. Mhm. Wenn die Babyboomer jetzt nach und nach in Rente gehen, haben sie sicher erstmal viel mehr Zeit fürs Ehrenamt. Aber dann danach haben wir auch eine große Lücke. Und wir stellen vor allen Dingen fest, dass junge Menschen, die sich fürs Studium oder für den Beruf entschieden haben, dann ihr Ehrenamt erstmal hinten anstellen. Wir haben ein Ehrenamtstipendium aufgelegt für junge Menschen. Das unterstützen sie finanziell, um einfach auszuprobieren, wie kann man zum Studium auch weiter in die Messdienergruppe leiten? Wie kann man bei der Naturschutzjugend weiter unterwegs sein? Wie kann man vielleicht auch im Altenheim vorlesen oder musizieren? Und das ist vielleicht etwas, was als erstes runterfällt, weil man zum Studium noch arbeiten muss. Mhm. Insofern, das haben wir gemacht. Wir haben jährlich einen Ehrenamtsempfang. Wir werden das demnächst noch alle 2 Jahre machen und dann im Wechsel immer mit einem gerade einem Ehrenamtsempfang nur für Jugendliche. Weil ich glaube, unser Ehrenamtsempfang ist total super, ich bin ein großer Fan davon. Aber da geht es natürlich ganz oft um diejenigen, die nach 25 Jahren die Urkunde bekommen haben und nach 30 Jahren die Nadel fürs Revers. Das ist nicht das an Anerkennungskultur, was junge Menschen erwarten. Da braucht man andere Formate, vielleicht auch andere Orte. Das ist nicht die Philharmonie, sondern da müssen wir vielleicht auch dahin gehen, wo Jugendliche auch anschließend ein bisschen Party machen können. Das kann aber auch ein Fußballstadion sein. Das kann auch hinterher mit am Seaside Beach mit Ausklingmöglichkeiten sein. Ich glaube nur, dass wir andere Formate brauchen, um junge Menschen zu erreichen. Denn ob sich junge Menschen oder ob sich Menschen generell ehrenamtlich engagieren, sagt viel über unsere Demokratie aus, ob man sich für die Gemeinschaft, wenn es nur für den eigenen Stadtteil, für das eigene Quartier oder für ein bestimmtes Thema engagiert, das ist der Gradmesser, ob unsere Demokratie stark und widerstandsfähig ist. Mhm. Und deshalb macht mich mir Gedanken, wie erreicht man insbesondere junge Menschen.
Und ich höre, Sie machen sich nicht nur Gedanken, sondern Sie mischen sich auch um das Volk. Sie haben es Anfang erwähnt, sehr, sehr volksnahe. Und ich habe so den Eindruck, Sie sind sehr nah an den Menschen dran. Ob jung oder alt oder Frauen mit Brustkrebs. Also Sie haben den Querschnitt der Gesellschaft abgedeckt.
Ja, man muss schon Menschen mögen, wenn man sich in der Politik da begibt. Und das würde ich für mich in Anspruch nehmen. Ich bin auch sehr neugierig und sehr interessiert. Und ob Obdachloseninitiative oder DAX-Vorstand, immer bei sich selbst zu sein und immer die richtige Sprache zu sprechen und den richtigen Ton zu treffen, ist vielleicht etwas, was ich ganz gut kann. Das führt aber auch dazu, sehr viel Kontakte, sehr viel draußen zu sein bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und das natürlich auch begleitet durch Fotografen, auch durch Social Media, dass der eine oder andere denkt, naja, man sitzt ja mal am Schreibtisch. Also dann denke ich, naja, also jeden Tag Bilder zu posten, wie ich morgens oder abends am Schreibtisch sitze oder die Sachen, die ich in der Woche nicht geschafft habe und mir nach Hause nehme und da die Akten lese, das wären ziemlich öde Bilder. Also insofern, auch da muss man auch manchmal den Eindruck entgegenstehen, der Oberbürgermeister, der turnt auf irgendwelchen Jubiläen und Veranstaltungen rum. Das gehört auch dazu. Ja, aber die Stillarbeit auch. Aber das findet eben nicht im sozialen Netzwerk statt.
Ich glaube, Sie machen sehr viel Beziehungsarbeit, ohne dass man das von außen vielleicht so wahrnimmt. Man könnte das vielleicht anders definieren.
Ja, weil das Amt des Oberbürgermeisters ist etwas ganz Besonderes. Erstmal ist es für mich ein Riesenprivileg, Oberbürgermeister in der Stadt sein zu dürfen, in der ich geboren bin, aufgewachsen. Das ist ja meine Heimatstadt. Aber ich merke, ich habe ja vorher auch andere Tätigkeiten ausgeübt. Ich war Landtagsabgeordneter, ich war Integrationsbeauftragter der Landesregierung. Da bist du aber irgendwie doch so Politiker. Beim Bürgermeister oder Bürgermeisterin, das ist für die Bürgerinnen und Bürger doch mal was anderes. Allein schon, großer Vorteil, Kindern brauche ich es gar nicht erklären, weil die kennen den Bürgermeister. Von Bibi Blocksberg oder von Benjamin Blümchen über Paw Patrol, da gibt es die alle. Mal mit einem guten Image, mal mit einem schlechten Image, muss man ein bisschen dran arbeiten. Hier, Paw Patrol sind ja alles Hunde. Und der Bürgermeister dort mag keine Hunde, nur Katzen. Da muss man immer schon ein bisschen erklären. Aber die Bürgerinnen und Bürger haben schon den Eindruck, und ob die ganz kleinen oder bis in Seniorenalter, das ist der Chef von der Stadt. Vielleicht auch deshalb manchmal so die große Erwartungshaltung, was man eben alles regeln kann. Aber das ist etwas, was mir viele Möglichkeiten gibt, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und ja, auch eine Jubiläumsveranstaltung ist erst dann eine richtige Jubiläumsveranstaltung, wenn der Bürgermeister kommt, um zu gratulieren. Und wie viele Menschen mich anschreiben, weil ich doch gratulieren soll für eine Goldhochzeit oder eine Gnadenhochzeit, ob ich vorbeikommen kann. Das ist schon was Besonderes. Ich glaube, da sieht man eben, dass so der erste Bürger der Stadt ja dann doch in der Wahrnehmung nochmal etwas anderes ist als ein Landtags- oder Bundestags- oder Europaabgeordneter.
Würden Sie sagen, dass das auch eine, oder würden Sie sagen, dass das so, wie Sie arbeiten, wie Sie Ihre Arbeit begreifen, auch demokratiestärkend ist und ein Beispiel für andere Kollegen sein könnte?
Ja.
Weil ich höre jetzt nicht raus in dem Podcast bisher, dass Sie großartige Konflikte hätten, zumindest nach außen hin nicht mit AfD.
Doch, gibt's auch.
Aber das höre ich jetzt noch nicht so raus, sondern ich höre eher einen Menschen, der sich sehr für seine Bürger einsetzt.
Ich wollte über die immer nicht reden. Aber okay. Die gibt's auch, die Konflikte, ist doch klar. Also was tue ich und was ist mein Programm, um einfach die Demokratie zu stärken? Das eine ist, Stadtverwaltung muss funktionieren. Der Kita-Platz muss da sein, die Lampe muss angehen abends, die Feuerwehr muss rauskommen, wenn es brennt. Die Du und die Straße muss gefegt werden. Das ist in einer Stadt mit einem hohen Schuldenberg alles andere als trivial und einfach zu gestalten. Aber das ist eben der Gradmesser, ob die Stadtverwaltung funktioniert. Das zweite ist Resilienz. Wir brauchen eine resiliente Stadtverwaltung. Wir müssen uns auf alle möglichen Krisen vorbereiten. Mhm. Im Sinne von Schützen und Dienen. Vor Flut, vor Feuer, vor Hackerangriffen. Vor allem, da müssen wir uns vorbereiten. Und das Thema Sicherheit spielt ja eine ganz große Rolle. Und ich glaube, Sicherheit ist nicht ein Gefühl, sondern ist ein Versprechen, was wir den Bürgerinnen und Bürgern geben müssen, was wir einhalten, dass sich jeder sicher fühlen muss, rund um die Uhr in jedem Stadtteil. Da müssen wir arbeiten. Ja, und das Dritte, was ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen, wir sind eine Stadtverwaltung mit Herz. Ja, einmal auch in die Schuhe des anderen stellen. Was man da für einen Brief rausschickt, wie man ans Telefon geht, wie man sich verabschiedet. Also auch mal wirklich mitfühlende Stadtverwaltung, Empathie und nicht alles irgendwie. Es muss zwar rechtssicher sein, aber es kann trotzdem auch freundlich sein im Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und das führt schon dazu, dass wenn uns Bürgerinnen und Bürger anschreiben, dass sie auch eine Antwort bekommen.
Ich schaue gerade auf die Uhr. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Eine letzte Frage möchte ich doch noch stellen. Was war der schönste Moment in Ihrer bisherigen Amtszeit und warum war er das?
Also sicher, die erste Wiederwahl ist was Besonderes, weil man doch feststellt, in 5 Jahren kann man nicht so viel erreichen. Mhm. Und auch nach 5 Jahren abgewählt zu werden, ist dann auch keine schöne Perspektive für den Lebenslauf. Aber ich bin wiedergewählt worden mit einem sehr starken Ergebnis. Ich bewerbe mich jetzt ja erneut um das Amt des Oberbürgermeisters. Ja, weil vielleicht gerade jetzt in der Zeit der Krisen und der Unübersichtlichkeiten bin ich vielleicht notwendiger denn je an der Stelle mit Erfahrung, mit meinem Netzwerk, auch mit, gelegentlich auch mit meiner Fröhlichkeit und meinem Optimismus. Und das will ich gerne weiter einbringen. Aber den einen schönen Moment gibt es nicht. Es gibt viele tolle Begegnungen und auch sehr viel positives Feedback. Manchmal sind es die Kleinigkeiten, wo man helfen konnte. Mhm.
Und mit sehr viel Empathie. Und ich glaube, das braucht dieses Land mehr denn je.
Ja, das ist wahr. Herzblut.
Ganz lieben Dank, Herr Kufen, dass Sie heute bei uns im Podcast waren und dass Sie so tolle Statements abgegeben haben. Und wir wünschen Ihnen alles Gute für die Wahl und danke, dass Sie da waren.
Ja, herzlichen Dank und Glück auf.
Ja. Glück auf.